Am Sonntag nach Aschermittwoch, am Sonntag in Vokavit, feiern wir Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Bibelwort in die neue Woche steht im ersten Johannesbrief. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Amen. Wir singen, wach auf, mein Herz, und singe. Wir sprechen den Wochenpsalm, Psalm 91, im Wechsel von vorgerückten und eingerückten Zeilen.
Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, er spricht zum dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken, und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht.
Es wird dir kein Übel begegnen, und keine Plage wird sich deinem Hause nahen.
Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen, und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen, und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil.
Gott, dein Friede ist höher, höher als Macht und Hass und alles, was verletzt. Deine Liebe ist größer, größer als Grenzen und Konflikte und alles, was trennt. Mit leiser Stimme und zaghaftem Herzen sage ich, meine Hoffnung ist unbeirrbar. Meine Hoffnung auf deine Liebe. Diese Liebe soll in mir wohnen und in dem neben mir und in der hinter mir und allen vor mir. Soll wohnen in allen Menschen. Diese Liebe soll unsere Taten lenken. In der Stille bringen wir vor dich, was wir auf dem Herzen und im Sinn haben und beten miteinander und füreinander, und für den Frieden in der Welt. Du Gott willst uns sättigen mit langem Leben und willst uns zeigen dein Heil. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Matthäusevangelium, im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen.
Gott lässt sich in Versuchung führen, gleich zweimal. Es ist nicht das erste Mal, dass die Bibel davon spricht, dass es Gott reut, was er zugelassen hat. Davon erzählt die in den Kulturen des alten Orients weit verbreitete Geschichte vom Gottesfürchtigen, der sich von seinem Vertrauen auf Gott nicht abbringen lässt, trotz allem Leid, das ihm widerfährt. Leid, das doch ebenso wie das Gute von Gott kommt, bei dem alle Macht ist. In der Bibel wird diese Erzählung im Buch Hiob überliefert. In den ersten beiden Kapiteln und im letzten Kapitel wird geschildert, wie Gott es dem Widersacher und Ankläger Gottes, genannt Satan, erlaubt, Hiob auf die Probe zu stellen. Zunächst, das ist die erste Verführung Gottes, indem er dem reich gesegneten Hiob alles wegnimmt: Kinder, Land, Vermögen. Und dann auch noch zulässt, das ist die zweite Verführung Gottes, dass der Satan den Hiob mit Krankheit schlägt. Die Frage, die der bitteren Prüfung zugrunde liegt, ist Hiob nur deshalb fromm, weil es ihm gut geht? Oder glaubt er wirklich, ohne Gegenleistungen zu erwarten, ohne Gott in ein Korsett der Berechnung einzuspannen? Gedanken wie diesen: Ich bin fromm, dann stehst du mir auch bei und segnest mich mit Gesundheit, Kindern, Reichtum, Glück. Frömmigkeit gegen Wohlergehen, Wohlergehen gegen Frömmigkeit. Gottesfurcht und Glaube als Tauschhandel, das ist einer der zentralen Einwände der Religionskritik gegen alles Religiöse. Ist Hiobs Frömmigkeit so etwas wie eine Versicherung für sich und seine Familie, sein Glaube ein Plus auf dem himmlischen Konto? Wird Hiob an Gott festhalten, auch dann, wenn er alles verliert, was bisher sein Leben ausgemacht hat? Hiob widersteht und hält fest am Bekenntnis zu Gott, der in allem mächtig ist. Auffällig ist in der biblischen Überlieferung, dass in der Erzählung vom gottesfürchtigen Hiob eine Erzählung eingebettet ist, die eine Dichtung ist. Die Erzählung bildet den Rahmen. Den Hauptteil des Hiob-Buches jedoch macht eine große Dichtung aus. Hoffnungsvolle Gebete, verzweifelte Klagelieder, harsche Anklageschriften gegen Gott, aber auch Lobpreisungen Gottes finden sich in den Kapiteln 3 bis 41. In dieser Dichtung wird Unsagbares und Unerhörtes ausgesprochen. Zweifel, Wut, Protest gegen Gott selbst, gegen das unerklärliche Leid in einer gottgeschaffenen Welt. Ist es tatsächlich so, dass Guten Böses widerfährt und Bösen Gutes? Dieser Gedanke bewegt die Weisheitsliteratur des alten Orient. Die Antwort ist ja. Alle Lebenserfahrung lehrt, es gibt nicht immer einen Zusammenhang zwischen dem, was man tut, und dem, was einem widerfährt. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit, schreibt der Prediger Salomo. Oder Jesus sagt: Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gottgerechte und Ungerechte. Zu dieser Weisheitsliteratur, die im ganzen alten Orient zu finden ist, gehört das Buch Hiob. Es ist merkwürdig zeitlos und ortlos. Man muss von einer absichtlichen Unschärfe ausgehen. Es heißt nur, einen Mann gab es im Lande Uz. Hiob war sein Name. Wo das Land liegt, lässt sich nicht lokalisieren. Offenbar geht es nicht darum, ein Ereignis zu erinnern. Wichtig ist das theologische Problem, das hier verhandelt und an der Figur des Hiob demonstriert wird. Der Glaube an den gerechten und liebenden Gott und die Frage nach dem Leid. Hören wir als Predigttext am Sonntag Invocavit aus der Rahmenerzählung des Buches Hiob. hören wir davon, wie Gott sich verführen lässt und zulässt, dass der Satan, der Widersacher Gottes, der den Hiob bereits ein erstes Mal mit unermesslichem Leid geschlagen hat, nun dem Frommen und seinem Vertrauen in Gott einen zweiten Schlag versetzt. Ich lese zunächst die Verse 1 bis 6. Danach kamen die himmlischen Wesen wieder zusammen und traten vor den Thron des Herrn. Auch der Satan war unter ihnen und trat vor den Thron des Herrn. Da fragte der Herr den Satan: Woher kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn: Ich habe die Erde durchstreift, ich war mal hier und mal dort. Der Herr fragte den Satan weiter: Hast du auch meinen Knecht Hiob beobachtet? Es gibt auf der Erde keinen Menschen wie ihn. Er ist fromm und führt ein vorbildliches Leben. Er begegnet Gott mit Ehrfurcht und hält sich von allem Bösen fern. Noch immer hält er sich frei von Schuld. Du hast mich vergeblich überredet, ihn ins Unglück zu stürzen. Doch der Satan antwortete dem Herrn: Haut für Haut. Ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Strecke doch einmal die Hand aus, greife seinen Körper und seine Gesundheit an, dann wird er dir ins Gesicht fluchen. Da sagte der Herr zum Satan: Gut, ich gebe ihn in deine Gewalt, doch sein Leben musst du ihm lassen. Ein Mensch gibt alles her, wenn er nur die eigene Haut retten kann. Das stimmt nicht. Da täuscht sich der Satan, das Böse in persona. Von wie vielen Menschen hören wir gerade, die ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben anderes Leben retten? Wir hören von ihnen aus den Erdbebengebieten in der Türkei und im Nordwesten Syriens. Wir hören von ihnen aus ukrainischen Städten, wo Helferinnen und Helfer nach denen suchen, die sich in den zerbombten Häusern aufhalten und nicht weggehen wollen. Wir hören von ihnen aus Russland, wo überall kleine Gedenkorte für die Kriegsopfer der Ukraine entstehen, wo jeden Morgen neue Blumen an Denkmälern liegen, die an die Ukraine erinnern, auch wenn die Sicherheitskräfte sie immer wieder wegräumen. Wir hören von ihnen aus dem Iran, wo junge und alte Menschen, Frauen und Männer, sich durch die Gewalt der Religionspolizei nicht einschüchtern lassen und ihren Ruf nach Freiheit immer wieder auf die Straße tragen. Der Wille und der Schrei nach Gerechtigkeit und Freiheit können so stark sein, dass Menschen den lebenswichtigen Impuls überwinden, zuerst ihre eigene Haut, ihr eigenes Leben, ihren eigenen Leib zu retten. Der Widersacher, der Ankläger Gottes, Satan, hat nicht recht. Anders zu handeln, sich anders zu verhalten, ist möglich. Gut gegen Böse, das starre Schema funktioniert nicht im Leben. Das Leben und seine Entscheidungen sind nicht schwarz-weiß, sondern bunt, mit vielen Farben dazwischen. Auch verschiedenen und verwischten Graustufen. Darüber hat kürzlich die Ägyptologin Aleida Assmann geschrieben, die mit ihrem Mann Jan Assmann zusammen Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels ist. Sie schreibt: Die Weisheitsliteratur, wie das Buch Hiob zeigt, zielt auf die Überwindung von Gegensätzen und auf eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Komplexität der Welt. Ansichten und Urteile gelten als weise, wenn sie über starre, sich gegenseitig ausschließende Muster sozialer oder moralischer Normen hinausgehen und ein umfassendes Verständnis für Ordnung, Komplexität und Balance suchen. Ihre Energie ist darauf ausgerichtet, soziale Kräfte im Menschen zu stärken, um Schaden und Gewalt zu vermeiden. Deshalb macht die Weisheitsliteratur immer neue praktische Vorschläge, wie ein gutes Zusammenleben gelingen kann. Alle ihre Regeln zielen kulturübergreifend darauf ab, das überhebliche Ego zu reduzieren und den verbindenden sozialen Sinn für Gegenseitigkeit und Gerechtigkeit zu stärken. Ich fasse zielgenauer zusammen. Die praktische Lebensweisheit sagt, zusammen ist besser als allein. Sozial denken und handeln ist besser als egoistisch denken und handeln. Frieden ist besser als Krieg. Wiederaufbauen ist besser als zerstören. Zukunft haben wollen ist besser als Vergeltung für Geschehenes suchen. Da gibt es die, die dem starren Denken widerstehen können, die sich ihr Gottvertrauen nicht nehmen lassen, die an ihrer Hoffnung festhalten, die unglaubliche Kräfte des inneren Widerstands gegen alles Leid und alle Bedrohung entwickeln. Und es gibt die anderen, vielleicht als Angehörige, vielleicht als Freundinnen und Freunde, als Nachbarinnen und Nachbarn, die an ihre Grenzen stoßen, die sich hilflos vortasten müssen, weil das Elend so groß ist, die an die Grenzen ihres Glaubens, ihres Hoffens, ihres Liebens kommen. Ich lese weiter im zweiten Kapitel Hiob. Danach verließ der Satan den Herrn und sorgte dafür, dass Hiob krank wurde. Geschwüre brachen aus und bedeckten ihn von Kopf bis Fuß. Da nahm er eine Tonscherbe, um sich zu kratzen. Er saß auf dem Boden mitten im Dreck. Seine Frau sagte zu ihm: Willst du dich immer noch frei von Schuld halten? Verfluche endlich Gott, sodass du stirbst. Da antwortete er ihr: Dummes Gerede. Wenn wir das Gute von Gott bekommen, sollen wir da nicht auch das Böse annehmen? Bei allem ließ sich Hiob nichts zu Schulden kommen. Kein böses Wort kam ihm über die Lippen. Es gibt Grenzen der Belastbarkeit. In der Erzählung steht dafür Hiobs Frau, die das Elend nicht länger mit anschauen kann und will. Sie nimmt stellvertretend vorweg, was in der dann folgenden Dichtung in den Kapiteln 3 bis 41 im Hiob-Buch entfaltet wird. Klage, Anklage, Wut, Angst. In 40 Kapiteln findet Raum, was Raum braucht. Hiobs Klage, alle Klagen der Freunde. Sie brechen aus ihnen heraus, denn so heftig war der Schmerz. Ja, auch das Zuschauen, das Wahrnehmen, das Mitfühlen, das Mitaushalten stößt an Grenzen. Manche müssen das im privaten Umfeld erleben. Andere können Kriegs- und Katastrophennachrichten nicht mehr ertragen, weil sie jede Hoffnung auf Zukunft verlieren. Ist es noch zum Aushalten? Zum Jahrestag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bewegt alle die Frage: Es ist genug, es darf nicht länger weitergehen. Wie aber geht Frieden? Mit Verhandlungen, ja, auf jeden Fall. Mit Sanktionen, ja, das bewegt etwas, weil eigene Interessen wirtschaftlich berührt sind. So war es mit den Getreidelieferungen. Mit Verteidigungswaffen, manche ein zögerndes Ja. Da ist zugleich die Sorge, dass mit einem Mehr an Waffen auch ein Mehr an Krieg gesät wird. Waffen allein vermögen nicht, Recht wiederherzustellen und echten Frieden zu gewinnen. Es muss eine politische Strategie geben, die den Einsatz der Waffen begleitet, sonst wird es kein Danach geben, in dem wir gut miteinander leben können. Um diese Strategie muss gerungen und gekämpft werden. Der Friede Gottes ist höher als alle menschliche Vernunft. In diesem Gedanken ist die Christenheit vereint. Setzen wir auf die Möglichkeiten Gottes, wo nach menschlichen Möglichkeiten nichts mehr geht. Und dann trifft es Hiob selbst, am eigenen Leib, vom Aussatz geschlagen, in die Sphäre des Todes gestoßen. Er sitzt in der Asche mit zerrissenen Kleidern und schabt seine Wunden mit einer Scherbe. Es wird erzählt, Freunde kommen zu ihm. Ich lese weiter. Die Freunde Hiobs hörten von all dem Unglück, das ihn so schlimm getroffen hatte. Sie kamen zu ihm, jeder aus seinem Heimatort. Eliphas aus Teman, Bildad aus Schuach, Zophar aus Naama. Sie hatten miteinander verabredet, Hiob zu besuchen. Sie wollten ihm ihr Mitgefühl zeigen und ihn trösten. Schon von Weitem sahen sie ihn, aber sie erkannten ihn nicht wieder. Da brachen sie in lautes Wehklagen aus. Jeder von ihnen zerriss sein Gewand und streute sich Staub auf den Kopf. Dann setzten sie sich zu ihm auf die Erde. 7 Tage und 7 Nächte saßen sie da und sprachen kein einziges Wort, denn sie sahen, wie heftig sein Schmerz war. Eine Schöpfungswoche lang, als sei die Schöpfung zerstört und müsse neu geschaffen werden, halten sie mit ihm sein Leiden, sein Unglück, die völlige Vernichtung seiner Existenz aus. 7 Tage und 7 Nächte sitzen sie bei ihm, stumm, wortlos, sie ertragen das Schweigen, sie geben keine guten Ratschläge. Sie tun, was die Ehrfurcht vor dem Leid eines anderen Menschen gebietet. Sie halten sich zurück mit vorschnellen Worten und raschen Erklärungen. In großer Anteilnahme und Solidarität bewährt sich ihre Freundschaft, bis sie es nicht mehr aushalten. Die Freunde sprechen erst nach langem Schweigen. Sie sprechen erst, als es über die Belastbarkeit hinausgeht. Und sie klagen, sie beklagen, sie klagen an die Ausweglosigkeit und Grundlosigkeit von Hiobs Schicksal. Nach 40 Kapiteln Rede und Gegenrede mit Gott folgt das Ende der Erzählung. Gott schweigt nicht, sondern spricht mit Hiob. Gott rechtfertigt Hiobs Haltung, gibt Hiobs Vertrauen recht. Der Schluss des Hiobsbuches ist die Sprache des Glaubens. Ja, Hiob erlebt die Zerbrechlichkeit des Lebens und dass der Mensch ein Windhauch ist, ein vergängliches Wesen und nichts weiß. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit über den Menschen. Zur Wahrheit gehört auch, so sagt der Glaube, Gott liebt dieses Wesen. Er will mit seinen Geschöpfen, mit den Geschöpfen aus Erde und Asche zu tun haben. Er will sich mit ihnen verbünden. Das ist das Zeugnis der Bibel. Der Glaube an Gottes Liebe ist es, die nicht der Vergänglichkeit, der Verzweiflung, der Verlorenheit das letzte Wort gibt, sondern der Kraft des Lebens, das sich in Gott gründet. Amen. Singen wir eine große Bitte um den Frieden. Die leitende Bischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurfuß, hat allen Gemeinden ein Gebet geschickt und aufgefordert, darin einzustimmen. Das wollen wir tun und wir singen zwischen den Bitten das Kyrie Eleison. Lasst uns gemeinsam beten für einen gerechten Frieden in der Ukraine. Lasst uns beten für einen Frieden, in dem nicht nur die Waffen schweigen und die Tage in Kälte und Dunkelheit beendet sind, sondern in dem gequälte Menschen befreit aufatmen können und erste Schritte in eine neue Zukunft möglich werden. Wir bitten.
Lasst uns beten für einen Frieden, in dem der atemlose Kampf ums Überleben aufhört, sodass endlich Raum ist, die ungeweinten Tränen zu weinen um die geliebten Menschen, die gestorben sind, und um das Leben, wie es vor dem Krieg war. Wir bitten.
Lasst uns beten für einen Frieden, in dem Menschen wieder als Menschen gesehen werden und nicht als Feind oder Freund. Für einen Frieden, in dem die Mütter trauern können, die Mütter gefallener russischer Soldaten und die Mütter gefallener ukrainischer Soldaten. Für einen Frieden, in dem alle aus dem Gefängnis kommen, die in Russland ihre Stimme mutig gegen den Krieg erhoben haben. Für einen Frieden, in dem auch die Kirchen in der Ukraine wieder zusammenrücken. Wir bitten.
Wir beten für alle, die ihre Stimme für Frieden und Freiheit erheben. Im Iran und in Belarus und in allen Ländern, in denen Unfreiheit herrscht. Wir beten für alle, die bei den Erdbeben Hab und Gut verloren haben, die um Menschen trauern, die zu ihnen gehört haben. Wir beten für alle, die im Unfrieden mit denen leben, die ihre Nächsten sind. Wir bitten.
Wir legen alle und alles in deine Hut und Acht, wenn wir gemeinsam mit aller Christenheit auf Erden bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aus dem kleinen Liederbuch singen wir: Wir gehen hinauf nach Jerusalem.
Es gibt noch einiges bekannt zu geben. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank für die Kollekte vom letzten Sonntag. Sie betrug 337,50 €. Auch heute danken wir Ihnen wieder ganz herzlich für Ihre Unterstützung, die unserer eigenen Gemeinde und den vielen Aufgaben als Citykirche zugutekommt, die wir hier dank Ihrer so treuen Unterstützung immer erledigen können. Sie können auch am Ausgang wieder Gutscheine für die Vesperkirche erwerben, die dann dort den Menschen zugutekommen. Dann laden wir ein zu weiteren Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Donnerstag gibt es eine Architekturführung durch die Hospitalkirche und den Hospitalhof. Sie beginnt um 17 Uhr. Dann ist am Freitag, den 3. März, der Weltgebetstag der Frauen. Es sind auch Männer herzlich eingeladen. Jeder kann kommen und jede. In diesen Tagen schaut die Welt sorgenvoll nicht nur auf die Ukraine, sondern besonders auch auf Taiwan, das diesjährige Weltgebetstagsland, da die Menschen dort die Furcht haben, dass China ähnliche Ambitionen bei ihnen haben könnte wie Russland in der Ukraine. Der Frieden ist bedroht. Die Frauen dort haben uns ihre Liturgie geschickt und freuen sich, wenn möglichst viele auf der ganzen Welt in das Gebet für Taiwan einstimmen. Freitag, 3. März, Beginn ist um 16 Uhr hier in der Hospitalkirche. Dann gibt es am Freitag und Samstag eine Meditation zur Passionszeit unter dem Motto »Im Schatten deiner Flügel«. Hier ist auch eine Uhrzeitänderung. Sie finden das alles ganz genau in Ihrem Liturgieblatt. Nehmen Sie es gerne mit. Und wir laden ganz herzlich ein, nächsten Sonntag, den 5.3., wieder um 11 Uhr zum Gottesdienst hier in der Hospitalkirche mit Pfarrer Eberhard Schwarz.
Ich will Sie noch auf ein Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien aufmerksam machen. Das Deutsch-Türkische Forum organisiert ist. Das wird am Freitag um 19 Uhr im Hospitalhof im Großen Saal sein. Eine ganz herzliche Einladung. Es werden Musiker musizieren und Musikerinnen, die türkischer Familienhintergrund haben und die zum Teil hier an der Musikhochschule sind, zum Teil als Künstlerinnen und Künstler unterwegs überall. Also, wenn Sie mögen, es ermöglichen können, ganz herzliche Einladung dazu, auch hier das wahrzunehmen und dabei zu sein. Und nachher laden wir natürlich wieder ein zu Kaffee und Gebäck. Es ist alles reichlich gedeckt. Wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen bleiben können, miteinander reden können und sich aufwärmen. Und nun erheben wir uns und singen die Bitte um den Frieden. Geht im Frieden und mit dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden.